Hallöchen, ihr Lieben. Hier sind wieder Anna-Karina Wojcak und meine Wenigkeit Paulina Wagner. Und es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge von uns. Heute wird sich alles um das Thema DSDS drehen. Wir kommen ja beide von DSDS. Anna 2011 und ich 2020.
Bei unserem Podcast Gar nicht so blond diskutieren wir nicht nur, wir philosophieren nicht nur, wir packen nicht nur Sachen auf den Tisch, sondern vor allen Dingen zelebrieren wir hier auch unsere Freundschaft und unsere Frauenpower.
Ja.
Und dieses Thema, was wir heute angehen, ist ja wirklich für uns beide eigentlich das, warum wir wahrscheinlich heute hier sitzen, oder? Unser Absolut. Startschuss ja. in diese Welt.
Und was uns natürlich auch das total verbindet. Ne? Also ja. wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, wenn man so will.
Ja.
Unsere Karrieren haben beide bei DSDS angefangen. Deine 2011 und meine ja 9 Jahre später, 2020.
In einer schwierigen Zeit bei dir. Es war ja mitten in der Corona-Pandemie,
ja.
oder?
Genau. Also ich erinnere mich noch, da waren wir gerade, es ging kurz bevor die Live-Shows losgingen, hieß es auf einmal, ja, die Kandidaten dürfen jetzt am Wochenende nicht mehr nach Hause, weil es gibt da ein Virus, das kursiert gerade auf der ja. Welt, das nennt sich Coronavirus und das ist hoch ansteckend und wir haben Angst, dass ihr krank werdet, deswegen dürft ihr jetzt nicht mehr nach Hause am Wochenende. Ich sag so, was ist denn mit euch hier los? Also, ja. ich wohne hier in Köln, ich wohne hier 10 Minuten entfernt, natürlich fahre ich nach Hause, natürlich, also kommt gar nicht in die Tüte.
Ja.
Nee, das haben die sehr, sehr ernst gemeint. Ist nicht drin. Wir wollen nicht, dass ihr krank werdet. Wir brauchen euch hier in der Sendung. War nicht so. Und das war verrückt. Also erste Live-Sendung, da durften wir noch... Ja, ich meine, man hat ja gedacht, okay, dann diese große Halle wird ausverkauft sein und tausende von Leuten.
So ist es ja auch eigentlich. Die große, ja. erste große Live-Show, ja. das erste Mal wirklich live vor den ganzen Leuten singen.
Genau. Und ich dachte, wow, wie cool, darauf hat man hingearbeitet. Ne? Das war das Ziel irgendwie, das war immer mein Ziel, das in die Live-Shows zu schaffen, zumindest
ja.
einmal.
Ja.
Und dann hieß es so, ja, nee, Zuschauer wird's nicht geben. Ihr dürft hier in euren Familienblöcken ein paar Leute einladen. Das war's. War natürlich erstmal ein Schock. Man dachte sich, wow, wie wird das werden? Wird da überhaupt Stimmung aufkommen? Mm. Wird da überhaupt dieses Feeling aufkommen? Und das war auch eine tolle erste Sendung. Und danach die 3 Sendungen bis zum Finale hin, dann gab's gar keine Zuschauer mehr. Und dann haben wir da wirklich vor leeren Rängen gesungen.
Gott, wie war das?
Das war, Anna, das war so spooky.
Ich meine, ich weiß zwar auch, wie es war, aber es ist nochmal was anderes, ja. wenn du in der Castingshow bist
ja.
und du brauchst ja dann auch Feedback vom Publikum.
Ja, es war wirklich komisch, man muss es schon so sagen. Wir haben dann die Ränge irgendwie so ein bisschen abgehangen, dass man nicht ganz so sieht, wie leer das da eigentlich ist. Deswegen, es war schon ganz schön gemacht, aber es war natürlich nicht dieses Feeling, was man sich erhofft hatte. Es gab dann auch so ein paar Jury-Schwierigkeiten, hat man ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Ein Jury-Mitglied wurde dann quasi entlassen und Florian Silbereisen kam dann als Juror nachgerückt und es war auf jeden Fall eine verrückte Zeit und ich glaube, dass ich mir aber schon es eigentlich sehr gewünscht hätte, natürlich da vor voller Mannschaft
kann ich mir
zu singen.
Vorstellen.
Aber davon kannst du ja ein bisschen besser erzählen.
Aber mich interessiert wirklich eins, hast du dich damals schon vorher mal beworben oder war das wirklich das erste Mal? Oder es gibt ja viele, die schon mal irgendwann dabei waren, vielleicht auch nicht weitergekommen sind, es nochmal versucht haben oder war es das erste Mal?
Nee, das war das erste Mal.
Und, okay, einfach so hingegangen oder hat sich, die Freunde gesagt, du musst jetzt mal hin, also wie war es überhaupt, warum hast du dich beworben?
Ich bin tatsächlich angefragt worden.
Ja, okay.
Also ich habe tatsächlich von so einem Scouting-Team eine Nachricht bekommen, ob ich nicht Lust hätte, teilzunehmen.
Mhm.
Und das ist ja jetzt kein Geheimnis, das gibt es auch bei anderen Casting-Shows, ne?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, komisch, naja, okay, also... Warum eigentlich nicht? Ich habe nichts zu verlieren. Ich bin Anfang 20, kann man doch mal machen. Und dann habe ich irgendwie mit meinen Eltern gesprochen und die dachten, haben auch gesagt, probier das doch mal aus. Du hast nichts zu verlieren. Dann, wenn du halt beim Casting nicht weiterkommst, dann hast du wenigstens mal, kannst du immer sagen, hast es mal probiert.
Ja.
Und dann kam ich dahin zu diesem ersten Casting auf der Schloss Drachenfels, glaube ich, heißt es, oder Drachenfels allgemein. Das ist bei Bonn. Super schön. Du kannst über den ganzen Rhein schauen. Und dann stand ich da mit meinem orangefarbenen Kleid.
Durftet ihr eigentlich mit Musik singen beim Casting? Also mit Mikro und Musik schon?
Ja.
Oh, wie cool. Das war bei uns nicht so, ne?
Ehrlich?
Nee, bei uns war das wirklich ohne Playback, ohne Mikrofon. Also richtig oldschool. Und das ist ja nun nicht einfach.
Boah, das ist nicht einfach.
Die einfach irgendwo hinzustellen und
das
zu singen.
Das ist ja vor allem, ja. Weißt du noch, was du gesungen hast?
Ja klar, von Mercy, von Duffy Mercy.
Geil.
Einfach so.
einfach so.
Stellst dich dahin und hast keinen Einzähler, hast nichts, musst einfach
performen.
Einfach performen.
Und dann waren das direkt so Begeisterung oder haben die gesagt, finden wir gut, aber, oder wie war das bei dir?
Ich muss gerade überlegen, also in der Tat ging mein Casting fast 50 Minuten. Gezeigt wurden natürlich nur ein paar Minuten, aber die haben mir dann gesagt, also bisher war das wohl der Rekord damals in der Staffel, dass jemand 50 Minuten Casting hatte.
50 Minuten da drin?
Für eine Kandidatin.
Du Arme, ja, das ist man ja nur so.
Es war halt, klar, Dieter Bohlen sehen und für mich war so, einmal diesen Recall-Zettel zu bekommen und den mir in mein Kinderzimmer zu hängen.
Das Goal, ne?
Damit wäre ich schon happy gewesen und bin dann damals mit meiner Marionette zum Casting gegangen, weil ich mir dachte, so, ich will ein Signature, ich will irgendeinen Auftritt machen, der wirklich in Erinnerung bleibt, vor allen Dingen, falls ich es dann auch nicht so weit schaffe, dass man zumindest sagen kann, ja, die mit der Puppe war halt auch dabei. Ja, so, das war so
aber
meine
schon
Idee.
Der Gedanke ja schon eigentlich super.
Ja, weil das mich...
Dass du schon dein Markenzeichen eigentlich quasi so für dich selbst gefunden hast und mitgebracht hast.
Das war mir auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen irgendwie was Besonderes macht.
Ja.
Und dann mit der Gefahr natürlich, dass die denken, was ist denn sie für eine? Ist die völlig wahnsinnig? Kommt da mit einer Marionettenpuppe irgendwie rein?
Und wie war, also erstmal Frage, wer saß in der Jury und wie kam dein Auftritt an?
Also in der Jury war natürlich Dieter Bohlen, Fernanda Brandau von den Hot Banditos und Patrick Nuo.
Patrick Nuo, erinnere ich mich natürlich auch noch.
Ja, der Sunny Boy und die wunderschöne Fernanda und natürlich Urgestein Dieter Bohlen.
Der natürlich nicht fehlen. Und war der so von Anfang an so Fan von dir?
Ja, Dieter hat mich sofort ins Herz geschlossen. Ich kam da so rein, Junge, ich bin der Peter. Also mit unseren, und jetzt, ich habe die Anna-Karina mitgebracht und die will jetzt mal was singen so. Cool. Und dann haben die mich natürlich so viel über mein Leben gefragt, über dieses Puppenspieler, das Schaustellerleben. Und das war auch die meiste Zeit eigentlich. Das war viel mehr Gespräche.
Die wollten,
und so die letzten Minuten war dann so, und was hast du eigentlich für einen Titel mit?
Sing doch mal.
Sing doch mal. Und dann fing ich wirklich an, oh Gott, so yeah. Also so mit diesem und dann halt ohne Musik und ohne irgendwas. Und ich habe dann, glaube ich, noch nicht mal die ersten paar Zeilen gesungen und dann so... Alles klar, dreimal
genug gehört,
wir mögen dich, du bist dabei. Und
cool.
Also es ging wirklich relativ flott.
Was für ein tolles Feedback. Und da muss man dann wirklich sagen, da zeigt sich eigentlich auch schon direkt, wer irgendwie singen kann und wer nicht. Weil also auf A Cappella, das ist schon hart.
Das ist wirklich hart. Und man ist ja kein Profi.
Ja?
Also ich habe mit der Musik nichts professionell am Hut gehabt. Weder noch eine Gesangsausbildung noch irgendwas. Sondern klar, bei Familienfeiern gesungen. Ja. Und irgendwie die Anna, die hat eine ganz nette Stimme. Ja. Geh doch mal zu DSDS. Und ich als großer DSDS-Fan dachte mir so, einmal Dieter Bohlen sehen, einmal diesen Zettel haben. So.
War denn so auch deine Familie so, dass die gesagt haben, jetzt probier das doch mal aus? Oder war das schon eher so, weil manchmal kommt man ja nicht selbst auf die Idee. Manchmal muss man erst so ein bisschen, ach ja, stimmt, könnte ich ja mal machen, so ein bisschen so einen kleinen Tritt bekommen. Ne? War das bei dir auch so oder hast du das von dir selbst aus gesagt, du willst das jetzt mal machen?
Der Tritt kam von jemandem tatsächlich, der gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Wir waren mit unserem Puppentheater auf dem Weihnachtsmarkt gebucht.
Ja.
Das war also sozusagen in dem Dezember, bevor es losging, Sommer, die Castings, in meinem Casting, genau, waren die Castings und da stand dann auf dem Ablaufplan, also 16 Uhr Wolczaks Puppentheater und 17 Uhr DSDS-Sänger Andreas. Und da ich ja alle Staffeln immer geguckt habe, Andreas kennt, sagte mir nichts, aber da muss ich auf jeden Fall bleiben, wenn der bei DSDS war, ist der schon mal grundauf cool. Und dann kam da so ein Typ, ziemlich cool, und dann habe ich kurz mit dem mich unterhalten vom Auftritt. Hey, Puppentheater, so. Long story short, er hat dann gesagt, singst du auch? Ja, ich sing auch und hin und her. Und dann hat er zum Schluss We Have a Dream gesungen von seinem Auftritt, den habe ich natürlich so gebannt vor der Bühne gestanden.
Ja.
Und dann hat er mich auf die Bühne geholt.
Nein, aber habt ihr das vorher abgesprochen?
Nein, er hat nur gesagt, also guck dir mal meinen Auftritt an.
Ja.
Und er hat halt gemerkt, dass ich da in der ersten Reihe stehe und die Lieder mitsinge und so weiter und geschmolzen bin. Und dann hat er gesagt, also die junge Frau da, die hat vorhin noch, die stand noch hinter der Bühne, die kommt jetzt mal auf die Bühne.
Ja.
Und dann haben wir We Have a Dream gesungen.
Du konntest den Song.
Ja, na klar, das ist ja die Hymne, klar. Da habe ich beim Refrain halt so ein bisschen mitgeträllert. Mhm. Und dann hat er gesagt, Mensch, Anna, bewirb dich doch wirklich mal bei DSDS, trau dich.
Ja, weil er hat irgendwie gehört, du hast eine tolle Stimme und da,
gesagt, also,
da ist Potenzial wahrscheinlich, ne?
Lass einfach auf dich zukommen und hol dir eine Meinung ein. Und so bin ich dann, habe ich mich beworben. Und meine Eltern fanden es sofort toll.
Cool.
So ging's los.
Und ich glaube, du warst ja auch mit deiner Mama beim Casting, ne?
Und mit meinem Papa.
Okay, waren beide dabei.
Beiden war ich beim Casting.
Weil da habe ich, gesagt, nee, ich lasse meine Eltern lieber zu Hause, weil wenn ich es nicht geschafft hätte, dann wäre ich so untröstlich gewesen. Ja. Deswegen habe ich lieber meine Freunde gepackt und gesagt, so, wir machen das jetzt. Und dann, na, das ist mir mit den Eltern hier irgendwie zu heiß.
Richtig. Wie alt warst du eigentlich 2011? Lass mich mal rechnen.
Also jetzt haben wir, ich bin ja so gut im Rechnen.
So 13, 14?
Was haben wir denn jetzt? 2024?
Wie alt warst du 2011? Vor 13 Jahren? Minus 13?
17? Ja, 14.
14. Hast du da schon DSDS geguckt?
Ich habe immer DSDS geguckt. Also seit ich gefühlt in der Grundschule war, da durfte ich immer mein Taschengeld, musste ich dann immer meinen Eltern geben, wenn ich angerufen habe. Weil jeder Anruf kostete ja 50 Cent.
Ja.
Und weil ich großer Fan war, auch damals Mark Medlock und
oh Gott, Menuhin.
Linda Teodosio.
Oh ja.
Das war, und lustigerweise.
Unsere Idole.
Ja, ja. Ich war auch zweimal tatsächlich mit meinen Eltern in einer Sendung.
Nein.
Zweimal. Weil ich halt so musikbegeistert immer schon als Kind war. Und meine Eltern, mein Papa halt so ein, einfach ein cooler Typ.
Ja, ja, das weiß ich.
Schon immer
Andreas,
war,
Grüße gehen raus.
Ja, der Papa sagt, ach, der macht ja auch alles mit. Jetzt fahren wir mal mit der Paulina zu DSDS, da kann die sich das mal angucken. Und ich war natürlich ein kleines Kind. Da gibt's heute noch ein Bild von mir mit Nina Eichinger. Saß da damals in der Jury.
Ja, kann ich, aber das ist schon lange her.
Das war, glaube ich, diese Menuhin-Staffel tatsächlich.
Ja, das kann sein.
Und ich als kleines Mädchen da und dachte so, wow, wie cool ist das, ne? Da will ich irgendwann auch mal stehen.
Da will ich irgendwann mal sein.
Als Traum. wie sind wir jetzt da gelandet? Jetzt bin ich kurz abgedriftet.
Naja, ob du damals schon DSDS geguckt hast?
Stimmt,
hast du meine Staffel zufällig gesehen? Die Pietro Lombardi-Staffel?
Ja, natürlich. Also das hat ja ganz Deutschland geschaut.
Ja, das
also damals,
ja,
ne, zu deinen Zeiten.
Quoten ja, zum Träumen.
Ja, wenn man das jetzt wieder so ein bisschen vergleicht, damals war das ja wirklich noch so, es hat jeder geschaut. Es war über, jeder kannte euch, das war überall in der Presse. Das war wirklich noch so die goldenen Zeiten von DSDS.
Ja.
Was ja dann auch über die Jahre immer mal weniger wurde und immer mal, ne, so kurvenartig war. Und bei uns in der Staffel war es tatsächlich so, aufgrund von Corona, ne, also diese Pandemie setzte ja dann ein, hatten wir tatsächlich wahnsinnig gute Einschaltquoten.
Weil die Leute daheim waren.
Es waren alle zu Hause und das war halt irgendwie die einzige Beschäftigung, die die Leute dann auch hatten, was unser Glück war.
Ja.
Es war zwar niemand im Studio, aber es waren wirklich verhältnismäßig zu den davorigen Staffeln super, super gute Einschaltquoten.
Ja, und die Leute wollten unterhalten werden, die wollten Musik, die wollten die bunten Lichter, die tollen Outfits, die
und
Kostüme.
Und einfach mal so ein bisschen abschalten, weißt du, weil das war eine scheiß Zeit und die Leute, ich habe dann wirklich Nachrichten bekommen, wo Leute sagen, boah, wenn ich eure Sendung da irgendwie abends gucke, da vergesse ich mal so ein bisschen, dass diese schlimme Zeit, in der wir gerade leben.
Ja, und das ist toll.
Das war echt, also ich habe das ja in der Zeit gar nicht so mitbekommen, weil das fing an, da gingen diese Shows los und dann warst du ja 4 Wochen waren damals, also zu meiner Zeit, die Motto, also Live-Shows.
Ja.
Da waren wir 4 Wochen in so einem Haus mehr oder weniger eingesperrt. Da kriegst du ja nicht viel mit von der Außenwelt, ne?
Stimmt, ja.
Also ich wusste ja gar nicht, wie ist das denn jetzt draußen? Alle
erkennt man mich, ne? Das ist auch so ein Ding.
Das auch, genau. Und das war ja bei euch, ich meine, dieser Hype war ja, der war gigantisch, ne?
Ja, ganz Deutschland hat über DSDS gesprochen.
Ja.
Und ich meine, da gab es ja auch noch irgendwie den Bravo-Titel.
Ja.
Da durfte ich auch einmal mit drauf sein mit Pietro Lombardi und Sebastian Wurth.
Ja.
Und das war halt Wahnsinn, wenn du selbst ein Jahr vorher noch die Bravo dir gekauft hast. Und es war ja so, da gab es einfach kein Social Media. Mhm. Da hat man das Dr. Sommer aus der Bravo gesuchtet, ne? Und sich die nackten Leute da angeguckt in der Bravo. Ja, also, um Gottes Willen.
Ja, ja, klar.
Ja, und das war einfach so unglaublich. Mhm. Und ich weiß noch, als das Casting ausgestrahlt wurde, dann im Januar, da hatte dann die Produktionsfirma gesagt, so Anna, ich glaube es war der 8. Januar, genieß mal noch dein Leben bis zum 7. Januar, weil wahrscheinlich ab dem 8. Januar kannst du kaum noch auf den Straßen rumlaufen, weil die Leute dich erkennen werden. Und ich habe das nicht glauben wollen.
Mhm.
Und es war dann wirklich so. Also es war einen Tag nach dem Casting so, ich bin dann in so eine Drogerie gegangen und dann schrien da die Teenies und das ist doch die Anna Carina. Und
crazy.
Also das war, und dann natürlich bis zu den Live-Shows hin in Köln.
Das ist noch viel mehr, ne?
Ja, das war, wir waren in dieser Villa, da gab es noch diese DSDS-Villa, wo ja auch noch das DSDS-Magazin gedreht wurde. Da gab es eine extra Zeitschrift, das DSDS-Magazin.
Das kenne ich auch. Und natürlich, hatte ich auch, klar.
Und da war es echt so, dass die gesagt haben, okay, ihr seid jetzt gerade so in Deutschland bekannt, dass ihr gar nicht mehr in die Innenstadt alleine gehen könnt. Mhm. Und ich weiß, da war ich shoppen, ich glaube mit Pietro und noch jemanden. Und es war echt so, der Kölner Dom wurde zur Nebensache. Wow. Wir sind da, die haben uns am Kölner Dom aussteigen lassen in die Innenstadt. Und da waren 500, 600, 700 Leute um uns rum. Ja. Jeder wollte Fotos, du konntest nirgendwo hingehen. Und das war aber auch schon belastend, ehrlich gesagt.
Glaube ich, ne? Als junges Mädchen, ja, das erste Mal so von zu Hause auch weg für dich. Ja. Ne? Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und auf einmal kennt dich irgendwie ganz Deutschland. Da muss man ja auch erstmal mit klarkommen. Wahnsinn. Und auch so dieses Zusammenleben in diesem Haus. Ne? Ja. Da kannst du natürlich auch nochmal... wie war das für dich? Also war das irgendwie... Ich meine, ne? Ich weiß ja, wie es war, aber dass die Leute vielleicht auch noch mal so ein bisschen besseren Einblick erhalten. Wie war das für dich? Weil du warst das erste Mal von zu Hause weg.
Ja, und so jung noch, und 18 Jahre.
Du warst 18, du hast da auf wildfremde Menschen, bist da auf wildfremde Menschen getroffen. Wie war das Zusammenleben für dich?
Das Zusammenleben war eigentlich ganz schön, mhm, nur klar, aus heutiger Sicht, ich war halt damals überhaupt nicht reif, mhm, so vom Kopf her. Mir fiel das schwer, wie soll ich sagen, mich so auch in der Gruppe so meinen Platz dort zu finden, mhm, weil ich noch sehr jung war und gar keine Erfahrung hatte. Und ich habe schon das Gefühl, auch ich habe das gespürt, dieser Konkurrenzkampf, mhm, dieser Druck. Mhm. Also da gab es wirklich eine Kandidatin, die zu mir gesagt hat, du Anna, wollen wir nicht das Bett von einer anderen Kandidatin das Doppelstockbett ansägen, damit die sich so halb das Genick bricht, damit die dann nicht mehr so auf diesem Niveau Ernst. War das. Darüber hat man dann gesprochen und das war mir zu viel. Also auf einmal, das war alles so geballt, das erste Mal von zu Hause weg, mhm, der Konkurrenzkampf.
Dann fremde Menschen,
jeder hat den gleichen Traum, mhm, dann ja, wurde ich auch so ein bisschen, ja, das ist die Puppentante, mhm, und so, die ist irgendwie komisch, nur weil man sich nicht so,
Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich auch noch daran, dass du da eigentlich einen sehr schwierigen Stand auch hattest, ne, dass die Mädels echt auch teilweise so scheiße zu dir waren.
Die waren, also die nicht alle, aber da gab es ja so eine Kandidatin, da wurde dann auch so ein Zickenkrieg, mhm, aufgebauscht, also da gab es wohl schon, dass wir uns nicht so gut verstanden haben, was aber gerade, wenn ich das heute sehe, eigentlich gar nicht von mir ausging, mhm, sondern dass da, die sind richtig auf so ein junges Mädchen eingeprasselt und die ist komisch, die ist blöd, die hat da ihre Bananenschale liegen lassen, die ist dreckig, die ist dies, mhm, die kommt aus einer komischen Puppenspielerfamilie. Ja. Das war auf einmal alles das, was vorher positiv war, mhm, wurde mir plötzlich negativ ausgelegt und ich hatte keine Chance, dagegen anzukommen, weil es hat sich so eine Gruppendynamik
entwickelt. Daran erinnere ich mich noch. Und eigentlich ist das ja ein Zeichen dafür, weil warum gehen mehrere auf eine Person, weil sie eine starke Konkurrenz ist?
Das war auch ein großer...
Das ist meiner Meinung nach, wenn ich heute noch daran denke, und als Kind, also als junges Mädchen konnte ich das wahrscheinlich auch noch nicht so reflektieren, aber ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass die wahrscheinlich dachten, die wird uns gefährlich, und haben sich dann irgendwie verbündet und dachten, ja, wenn wir die ja gemeinsam irgendwie in die Ecke drängen, vielleicht löst sich das Problem dann von selbst.
Im Sinne von glaube ich auch, dass da einige so, dass es deren Intention war, so ein bisschen. Ja, und ich war immer so ein bisschen Dieters Liebling auch und immer gute Kritiken bekommen.
Das ist natürlich...
Und dann auch wie diese Bravo-Sache. Also ich meine, das ging halt schon sehr früh los, dass ich gemerkt habe, die freuen sich gar nicht für mich, sondern die sagen, ja, warum ist denn die jetzt drauf? Das ist eh eine Favoritin hier und so. Und da fing das an. Also eigentlich begleitet mich dieses ganze missgünstige Getue und Gehabe von anderen Menschen schon seit über 13 Jahren.
Beginnt eigentlich da schon, ne? Hat da schon angefangen.
Ja. Aber war dann für euch damals Social Media wahrscheinlich ganz wichtig, weil da konnte man sich schon trotz Corona austauschen. Ja, also wie schnell ist das gewachsen? Also war das bei dir auch so vom Casting bis zum Finale? Wie schnell haben sich die Follower sind in die Höhe oder wie ist das gewesen?
Ja, also genau, wenn man das jetzt so vergleicht, für uns war natürlich Social Media das Ventil damals, weil darüber konnten wir natürlich mit den Leuten draußen connecten, wo wir sonst so keine Berührungspunkte hatten. Und das war natürlich toll. ich habe mir natürlich immer aber auch gewünscht, ich würde auch gerne irgendwie mal die Leute, die mir so nette Sachen schreiben, ne, immer irgendwie mal in den Arm nehmen oder die irgendwie im Publikum sehen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber den Umständen entsprechend, also es war toll, wir konnten halt, sind immer live gegangen und haben dann irgendwie so versucht, mit den Leuten zu connecten. Und ja, klar, da ging natürlich das auf Instagram dann auf einmal so von heute auf morgen durch die Decke. Ja. Nach so einer Live-Show, die ja auch da wirklich Millionen Leute gesehen haben. Ja. Grund der guten Einschaltquoten. Das war verrückt. Also auf einmal hatte man dann, keine Ahnung, da 20.000 Follower. Das war ja damals, das war so, also das,
so viel.
Das war so viel, dass damals, wow, es ist so viel, wie kann das sein? Und jetzt schreiben mir so viele Menschen auf Instagram und Fanpages werden da kreiert. Und das war verrückt. Also ich konnte das alles irgendwie gar nicht fassen.
Und wo waren da, also klar, das ist ja mega und positiv, dass auf einmal so viel Aufmerksamkeit, aber ich kann mir vorstellen, da gab es bestimmt auch Kritik. Da hast du wahrscheinlich zum ersten Mal so auch gespürt, dass Leute einen kritisieren. Mhm. Genau. Wie bist du damit umgegangen?
Das war natürlich, ja. Also wir hatten natürlich das mit Bravo und so, das war bei uns natürlich nicht mehr.
Ja.
Sondern die Leute haben ihre Meinung kundgetan, indem sie die entweder Nachrichten geschickt haben oder kommentiert haben. Und das war teilweise schon heftig. Also gerade unter diesen Videos, die von diesem DSDS-Account immer auch gepostet wurden.
Stimmt,
da hat sich dieser Hass wirklich immer, es war wirklich ein Ausmaß, das war schlimm manchmal, dass ich sogar unter einem Video auch gesagt habe, so, ich würde jetzt gerne, dass ihr hier die Kommentare sperrt, weil das ist so unter der Gürtellinie, es ist so sexistisch, das ist so frauenfeindlich, das ist so, weil so der Tenor war so, ja, die ist ja jetzt nur weiter, weil der Bohlen die gut findet und die singt Schlager und die kann ja gar nicht und sieht ja nur gut aus. Da dachte ich mir so, das ist halt so gemein, ne?
Und Leute können gemein sein und gerade dann vielleicht die von jemand anderen Fans sind, die kommentieren dann einfach nur gehässig, weil sie den anderen toll finden oder besser finden oder ist ja keine konstruktive Kritik, dann einfach gehässige Sachen darunter zu schreiben. Aber das ist doch für eine junge Frau trotzdem. Das
war so hart, weil das war ja auch das erste Mal, dass ich mit sowas konfrontiert wurde.
Ja.
Ich habe immer irgendwie schon Musik gemacht, aber das war das erste Mal irgendwie so in der Öffentlichkeit. Und da sind schon auch so einige Tränen geflossen. Da,
kann ich mir da vorstellen.
Da fing das an, dass man sich irgendwie so ein hartes Fell zulegen musste.
Und man hinterfragt es ja dann trotzdem. Also es lässt einen ja nicht gänzlich kalt, weil man denkt ja dann, ja, haben die jetzt vielleicht wirklich recht.
Na, warum sagen die sowas? Ja. Hä? Aber ne, man konnte das nicht verstehen. Und dann irgendwann, relativ schnell, hat man halt einfach gemerkt, ja gut, ne, das ist halt, das gehört halt dazu und man muss da halt drüber hinwegsehen. Nicht über alles, manchmal muss man auch das eine oder andere dann mal öffentlich machen und dann die Person damit mal so ein bisschen bloßstellen.
Oder in einem Podcast ansprechen, da haben wir jetzt ja alle Möglichkeiten dazu.
Oder auch mal in einem Podcast darüber sprechen, ganz genau. Ja, und das sehe ich ja bei dir auch ganz oft, das finde ich immer so geil, wenn du dann dir irgendwelche Kommentare rauspickst und dann entweder darauf antwortest oder eine Story dazu machst. Das ist so herrlich, weil man muss es irgendwie mit Humor nehmen.
Weil muss sonst, man, weil sonst macht es einen krank.
Ja. Und wenn man das kann, mittlerweile, glaube ich, können wir das beide ganz gut, ne? Das ist natürlich, ich empfinde das immer so ein bisschen Genugtuung, wenn man so.
Finde ich auch. Also klar, ich kann immer nicht auf alles antworten. Das, die Zeit, das wäre rausgeschmissene Energie und aber Lebenszeit. Aber so manche Sachen, die sowas von böse sind, das kann man auch so oft nicht stehen lassen, ja. Und da möchte ich demjenigen einfach nur zeigen, hey, du beleidigst jetzt hier nicht gerade irgendein Foto, was bei Facebook gepostet wurde, irgendwelche Pixel, sondern es geht hier immer noch um einen Menschen und der ist jetzt eigentlich gerade hier. Würdest du mir das auch ins Gesicht sagen?
Ganz genau.
Und meistens, die meisten reagieren dann entweder gar nicht mehr, wenn ich kommentiere, oder viele, das habe ich oft schon gehabt, entschuldigen sich an Ort und Stelle und sagen, oh Gott.
Ach, das
und
ist okay.
Das wollte ich gar nicht oder so, das habe ich auch schon erlebt. Aber ja, Leute,
Wahnsinn.
Was ist mit den Leuten los? Ja. Also die ganze Gesellschaft, das ist so aufs Negative ausgerichtet. Gerade diese Schlagerportale auch über Facebook, was da Leute drunter schreiben. Ja, nicht nur jetzt bei dir, mir oder so, sondern also generell.
Ich glaube, was viele Leute fühlen sich halt durch diese Anonymität, die du ja irgendwie hast, wenn du im Netz unterwegs bist. Netz klingt vielleicht so alt, ne? Wenn du auf diesen Portalen unterwegs bist. Das, wie gesagt, die sind nur stark, wenn sie da vor ihrem Rechner sitzen, vor ihrem Handy sitzen, genau, unter einem falschen Namen, unter mit einem Fake-Account, da irgendwie so ein bisschen haten können. Das ist so schwach. Also wie gesagt, ne, dann sagt's mir doch ins Gesicht, wenn ihr das so denkt.
Genau, und ich meine, man darf ja auch gerne Kritik, man muss auch nicht immer einer Meinung sein, man kann auch was nicht gut finden. Aber ich frage mich dann trotzdem, wenn ich jetzt etwas total nicht gut finde, dann würde ich da trotzdem nichts kommentieren. Ja, dann klicke ich weiter oder folge der Seite erst gar nicht. Das macht einfach keinen Sinn.
Nein, genau. Wo ist der Sinn dahinter, wenn du einer Person, die du nicht magst, die Mühe machst, auf das Profil zu klicken und dann darunter zu schreiben, du blöde Kuh.
Hä? Dich braucht kein Mensch. Ja. Du bist zum Kotzen. Kenne ich nicht, brauche ich nicht.
Ja.
Ja, ist ja auch okay, brauchst du vielleicht auch nicht, kennst du auch nicht. Aber dann lass doch einfach, spar dir deinen Kommentar, ja. Aber gut, das ist eben durch DSDS, da fing das an.
Genau,
da fing glaub, das bei uns an. Beiden. Mhm. Dass wir sonst natürlich, ich glaube, du bist auch wohlbehütet aufgewachsen, sehr familiär. Und das schockt dann natürlich umso mehr, wenn man dann auch so denkt, wow, was laufen da draußen für Menschen rum, was ist da los? Ja. Ich will doch eigentlich nichts Schlimmes, ich will hier nur singen, will man Auftritt machen.
Du willst ja niemandem was Böses, genau. Woher kommt dann dieser Hass, der den Menschen so brodelt, ne? Auf jeden Fall.
Was war denn dein Lieblingsauftritt von dir? Wo du sagst, boah, das war der schönste für dich, schönste Moment vielleicht auch.
Das war in Südafrika, unser Auslandsrecall.
Stimmt, ihr wart Südafrika.
War in Südafrika. Und da durften wir uns dann irgendwie einen Song aussuchen. Und da habe ich in meiner Gruppe vorgeschlagen, komm, ich war ja sowieso auf Deutsch eingestellt immer und Schlager eigentlich. Und dann musste man sich ja irgendwie so irgendwie in der Mitte treffen mit den Mädels. Und dann habe ich gesagt, komm, wir singen Wie schön du bist von Sarah Connor. Und das war damals wirklich mein absoluter Lieblingssong. Und ich finde sie auch so toll. Und dann
toller Song,
habe ich das so gesagt, so den Song singen wir. Und dachte, ja, okay. Und das war wirklich so, da habe ich das beste, schönste Feedback bekommen. Irgendwie best aus der Gruppe und voll auf den Punkt. Und das war ein richtig, richtig schöner Moment, an den ich gerne zurückdenke. Kannst du dich noch, also weißt du auch noch, was das bei dir war?
Oh, es gab ganz viele schöne Momente, aber der Herzenssong, so hieß es bei uns, den musste man sehr früh festlegen.
Okay.
Den musste man bei uns in der Tat beim Casting, musste man seine drei Herzenssongs angeben und ich wusste gar nicht für was.
Okay.
Und unter anderem hatte ich angegeben einen Song von Alicia Keys. So, und A Woman's Worth heißt der?
Ja.
Ist gar nicht so alle Lieder von ihr sind bekannt, aber gar nicht so. Bei Alicia Keys denkt man sofort If I Ain't Got You und das Ganze oder New oder York oder so.
No One, ne?
Also no One, genau. Ich habe mir diesen Song ausgesucht, einen älteren Song von ihr. Und dann, als wir auf den Malediven waren bei unserem Recall, ging es darum, wer kommt in die Top 15. Also die letzte Chance, in die Live-Shows zu kommen. Okay. Und dann hieß es plötzlich, okay, und da dürft ihr jetzt euren Herzenssong singen, den ihr schon beim Casting ausgewählt habt. Ich dachte so, okay, das waren ja drei, aber ich pick mir den von Alicia Keys raus.
Ja.
Und dann stand ich da vor der Jury und eigentlich durfte die Jury kein Feedback geben. Also man hat gesungen und man ist dann weggegangen.
Und die haben nichts gesagt?
Nein, und dann wurde nochmal alle, ich glaube, das waren dann noch so 25 Leute, wo halt nur 15 reinkamen in die Live-Shows und die durften kein Feedback geben.
So ein bisschen wie der TikTok-Trend gerade. We listen and we don't judge.
Genau, wir sagen nichts dazu. Genauso war das. Und da habe ich halt diesen Song richtig mir von der Seele gesungen.
Ja.
Und da wurde ja live am Strand musiziert. Mhm. Live dazu natürlich gesungen.
Cool.
Und als ich fertig war, so vielen Dank, hat der Dieter so, komm mal her. Ich dachte so, hä, die dürfen doch gar kein Feedback geben.
Ja,
und dann hat er gesagt, komm mal her, und hat mir so die Hand gegeben, das hast du richtig, richtig gut gemacht. Und hat mich so hingezogen, hat mich so gedrückt.
Ja.
Und dann dachte ich so, hä? Krass, also dann, jetzt kann eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen. Eigentlich dürfte ich jetzt gerade in die Top 15 gekommen sein.
Wahnsinn.
Und an diesem Moment, das werde ich nie vergessen, das glasklare Wasser, der weiße Strand, die Sonne schien, es war wirklich alles perfekt.
Was ein Feeling.
Das war toll.
Wow, gut, das vergisst man natürlich nicht.
Das werde ich nie vergessen.
Und auch gerade, wenn das so von ihm kommt, das ist halt irgendwie nochmal noch mal mehr wert irgendwie, ne?
Weil, ja, Onkel Dieter, ja, das ist einfach die Legende, das ist der, das von Anfang an dabei war.
Genau.
Das und ist für mich auch DSDS. Kann absolut man halten von Dieter Bohlen, was man will. Ja,
aber dieses Format,
das Format ist Dieter Bohlen.
Dieter Bohlen, das müssen wir, also wie Germany's Next Topmodel Heidi Klum ist und wie, keine Ahnung, Wetten,
wer
das,
wer wird Millionär, ist Günther Jauch.
Genau. Und ja, Wetten, das Thomas Gottschalk war, es gibt einfach diese Formate, die von diesen Persönlichkeiten einfach, ja, das verbindest du damit.
Ja.
Und aber also, ich erinnere mich, ich wusste noch, dass er so gemacht hat, aber ich wusste nicht mehr, was er zu dir gesagt hat. Deswegen,
hast du ganz, ganz toll gemacht und dann so gedrückt.
Cool.
Und ja, aber was jetzt vielleicht noch für euch da draußen interessant ist, was mich jetzt bei dir auch interessieren würde, wie ging es denn? Ich meine, wir haben ja nun beide nicht gewonnen.
Genau,
wir haben nicht gewonnen. Wir sitzen trotzdem heute hier bei gar nicht so blond. Ich sage immer gar nicht mal, bei gar nicht so blond und dürfen den Podcast haben, dürfen Erfolg haben, dürfen auf der Bühne stehen.
Ja.
Aber das war ja noch nicht abzusehen, als wir ausgeschieden sind. Ehrlich gesagt, also bei mir war es nicht abzusehen. Wie war es bei dir? Wie ging es nach dem nicht gewonnenen Titel weiter?
Genau, also ich habe das ja sogar ins Finale geschafft und bin Vierte geworden.
Ja.
Genau. Wir sind 4 Leute im Finale und ich bin dann im Finale quasi als Erste rausgeflogen. Und da ist natürlich dann in dem Moment erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil man hat natürlich, würde man lügen, wenn man sagt, man steht im Finale und man will nicht gewinnen. Natürlich wollte ich gewinnen.
Na klar.
Das ist ja
ganz klar.
Ganz klar. Und ja, wie ging es danach weiter? Also dann war diese Live-Show zu Ende, das große Finale war zu Ende, dann das dürft ihr auch
gewonnen sagen. Hat Ramon damals.
Selli.
Genau.
Genau, der hat gewonnen mit Eine Nacht. Und dann hieß es, ja, jetzt könnt ihr nach Hause fahren und das war es jetzt quasi, ne?
Der Traum ist vorbei, ne?
Und da dachte ich erstmal so, ach du Scheiße. Und dann fällst du natürlich, also würde ich auch lügen, wenn ich das jetzt nicht so zugeben würde, fällt man auch erstmal kurzzeitig in so ein Loch. Weil du denkst so, wow, und wie geht's jetzt weiter? Was ist jetzt, ne? Und tatsächlich aber relativ, also kurz nach dem Finale, vielleicht eine Woche später, rief dann dieses Management an, den man dann, das man auch schon vorher kennengelernt hat, und sagte, du, es gibt da eine Plattenfirma, die hat Interesse an dir.
Ah,
und ich
guck
war so,
mal.
Oh mein Gott, also mein Traum wird wahr. Ich darf vielleicht einen Plattenvertrag unterschreiben.
Ja.
Das war ja so wirklich so das Nonplusultra, wovon man immer geträumt hat.
Eigene Songs.
Ja, und ich dachte so, es kann doch nicht wahr sein. Und dann war das wirklich, keine Ahnung, ein, zwei Wochen später, dass Telamo, unser Label, angeklopft hatte und gesagt hat, wir würden gerne mal die Paulina Wagner kennenlernen. Und ich dachte, Freudensprung gemacht hat, das kann nicht wahr sein.
Ja.
Und dann ging es ja relativ schnell weiter mit dem ersten Album, eigenen Songs und Auftritten und ja.
Dein Album hieß vielleicht Verliebt, oder?
Ganz genau.
Oh. Ja, ist ja dein erstes. Mhm. Gab es da seitdem eigentlich nochmal ein Album?
Nee, wir haben
nicht, ne?
Seitdem nur Singles veröffentlicht, genau. Und aber vielleicht kommt das ja in Zukunft.
Ja, das muss natürlich irgendwann, die Singles, und dann kommt das Album.
Genau, so ging es bei mir weiter.
Ja.
Wie war das denn bei dir? Kennst du das auch, dass du erstmal in so ein Loch gefallen bist?
Ja, also es war, wie man heute so schön sagt, bodenlos. Ja, es war bodenlos. Man hat nicht gewonnen, man scheidet aus. Und ich weiß noch, das war für mich so ein harter Moment, da kam wirklich jemand mit einem Flatterband. Also die 7, die weiter waren.
Du bist 7. geworden.
Ich bin 8. geworden. Also 7 kamen weiter. Okay. Ich bin als 8. ausgeschieden. Da kam wirklich jemand und hat dann so ein Flatterband zwischen den Kandidaten gezogen, die jetzt weiter sind.
Oh
und
Gott,
ich bin natürlich nicht weiter, ne? Und ich kann mir auch ehrlich gesagt dieses Ausscheiden bis heute noch nicht wirklich angucken, ohne immer wieder weinen zu müssen.
Ja, weil man das
so berührt,
emotional verankert hat, ne?
Ich stand da mit Adrian Bujuppi. Die Sendung, die Motto war Frühlingsgefühle. Ich hatte von Yvonne Katterfeld Für dich gesungen.
Oh mein Gott, liebe
so.
Ich sehr.
Und das war eigentlich auch ein guter Auftritt. Bohlen hat gesagt, das kommt dem Original total, wäre mit dir auch ein Hit geworden. Also es war überhaupt nicht, mega Feedback, es war überhaupt nicht abzusehen, dass die Reise schon zu Ende ist.
Ja.
Und es war hart. Und dann ist es vorbei. Und es bricht in dir, also in mir brach ein Kartenhaus zusammen.
Glaube ich.
Das war das Ende das war es halt jetzt.
Ja.
So, und dann durfte man ja noch viele Interviews geben und eigentlich wollte man auch gar nicht mehr dann. Man wollte einfach nach Hause, ne? Man war ausgebrannt. Ich war leer.
Lasst mich alle in Ruhe.
Ich war wirklich so, lasst mich einfach in Ruhe, weil es ist in den Wochen so viel passiert, dann mit diesem aufgebauten Zicken-Drama und was da alles war.
Das ist echt spannend.
Für einen jungen Menschen, eigentlich dachte ich, okay, vielleicht muss ich echt zum Psychologen. Hm. Also ich war erstmal ausgebrannt, ja. Ich bin nach Hause. Meine Familie hat mich mit Liebe und mit offenen Armen aufgefangen. Ich glaube, ich habe eine ganze Woche geschlafen, Paulina.
Ja,
ich wollte gar nicht raus.
Hm.
Es war mir einfach...
Kommt da auch nicht zur Ruhe.
Man kommt nicht zur Ruhe,
Menschen,
ja.
Da.
Und bei mir war es nicht so, dass gleich eine Plattenfirma angeklopft hat. Hm. Also überhaupt nicht. Auch kein Management. Es war so... Gut, es kamen aber Anfragen für Auftritte rein, sehr, sehr schnell.
Mhm.
Und in den ersten paar Wochen hat das meine Mama dann gemacht.
Wie süß.
So managementmäßig, so, ja klar.
Ja.
Und man wusste ja auch gar nicht, was kann man da verlangen?
Ja, ja, man hat
mit
ja
was trete ich denn auf?
Ja.
Was, wie Halbplaybacks? Ich brauche dann ein eigenes Mikrofon, was passiert?
Ja, ja, ja.
Ich versuche es abzukürzen. Ich habe dann viele Auftritte gemacht.
Mhm.
Es ging, glaube ich, so anderthalb Jahre, bis ich dann bei einem Auftritt von einem Manager angesprochen wurde.
Ja.
Der meinte so, Mensch, Mädel, ist ja Wahnsinn. Also es war ja wirklich, der Hype war ja immer noch da nach ein, zwei Jahren. Die, da wurden ja ganze Zäune umgerannt, wenn ich da irgendwo kam. Also die Teenies haben geschrien und es war
Wahnsinn.
Unfassbar, unvorstellbar, aber es war nichts dahinter. Also es war, ich habe keine richtigen Autogrammkarten gehabt, keine Songs.
Mhm.
Und um es abzukürzen, eben dann das Management, hättest du nicht Bock. Und so kam ich dann zum Schlager auch, weil ich schnell gemerkt habe, ich möchte auf Deutsch singen.
Mhm.
Schlager, tralala.
Das kann man einfach...
Ja, und dann kam die Ochsentour, ne? Da brauche ich dir nichts erzählen. Die war steinig. Also DSDS ist nicht der richtige Weg, wie du zum Superstar wirst,
nee.
Ja, den wir, die, ich bin heute kein Superstar, ja.
Es kann ein Sprungbrett sein.
Es kann eine nette Erfahrung sein, es ist ein Sprungbrett und du musst danach aber richtig arbeiten.
Ja, ja, ja.
Und da ist die Bühne manchmal, steht die zwischen Bananen und Waschmaschinen in irgendeinem Kaufhaus und dann stehst du übermorgen vor 20.000 Leuten und irgendwas dazwischen ist die Ochsentour.
Mhm.
Und die bin ich dann gegangen, bis ich dann Jahre später, ich glaube 3-4 Jahre später erst einen richtigen Plattenvertrag hatte.
Okay.
Bei nicht bei Telamo tatsächlich, bei MCP damals, einer kleinen süßen Plattenfirma aus dem Ötztal, aus Österreich. Und 2016, muss ich überlegen, 2016 habe ich dann mit Telamo angefangen und dort. Dann ging es dann so auch so richtig los, dass man Fußspuren hinterlassen hat.
Ja. Spannend. Und Telamo, genau, unsere Plattenfirma. Und um jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen abzurunden. Gab es denn auch so, wir haben jetzt über sehr viele schöne Momente gesprochen, aber auch vielleicht so ein prägendes, nicht so schönes Ereignis in deiner DSDS-Zeit?
Ja, also ich habe erstmal nur Gutes an DSDS. Ich finde es auch schlimm. Es gibt auch KollegInnen, die sehr, sehr negativ über ihre Zeit,
so unfair,
die sich heute noch in eine Opferrolle drängen.
Ja.
Was ich nicht verstehen kann.
Ja.
Weil erstmal hat man auch Zeit, sich zu reflektieren. Und es gibt auch KollegInnen, die auch nach Jahren irgendwie immer noch das Image haben und aber auch dafür auch selbst sorgen, dass das Image noch da ist, wo es ist. Und ich glaube, in meinem Fall, es war wirklich damals schwierig, dieses... Zicken-Image, dieses, die ist irgendwie komisch, die ist anders, wie ist die eigentlich, damit umzugehen. Aber man hatte ja viel Zeit zu reflektieren und heute würde ich meinem 18-jährigen Ich mitgeben, Mensch, Mädel, mach mal den Mund auf, trau dich was zu sagen. Du musst nicht da immer in der Ecke zittern stehen und Angst haben, wie dich die Leute finden könnten. Gib nicht so viel Wert auf die Meinung der anderen. Zieh dein Ding durch. Sei selbstbewusst. Das hatte ich damals nicht.
Ja.
Und das hat mich belastet. Und das hat mich auch Jahre danach noch belastet, dass von mir Sachen gezeigt wurden, die auch
aus
nicht
dem Kontext
so
gerissen,
genau, die gar nicht so stattfanden.
Ja.
Und das hat auch meine Familie belastet. Es wurden meine Eltern mit reingezogen.
Ja.
Da wurden Interviews, da wurde komisch geschnitten und es war nicht schön.
Mhm.
Aber auch das gehört dazu.
Ja.
Das Buch ist zu, DSDS war trotzdem eine mega Erfahrung und man konnte sich reflektieren und der damals schon der Umgang mit diesen Menschen, nicht allen Menschen, es gibt auch viele Menschen, die ich bis heute noch, mit denen ich gut kann und ich sag mal einen Norman Langen,
also
Pietro und so, die sind alle super.
Kollegen, die dort angefangen haben und mittlerweile auch im Schlager zu Hause sind, also da die Liste ist lang, Anna-Maria,
die Liste ist lang.
Norman, Beatrice,
genau, Joey Heindler,
Joey,
Prinz Damien, Also Sebastian Wurt, auch aus unserer Staffel, die ist so lang.
Ramon.
Ja, es sind ja viele.
Und deswegen, das ist ja auch etwas, was für DSDS spricht. Und
absolut.
Noch mal so ein bisschen abzuschließen, dass wir wahnsinnig dankbar sind, auch für diese Erfahrung, dass wir diese Erfahrung machen durften, dass wir, dass unser Startschuss in die Musikbranche war. Und ich würde da auch niemals irgendwie schlecht drüber reden, weil das wäre unfair.
Das wäre unfair und wäre auch nicht richtig, weil ohne DSDS würden wir heute nicht hier bei gar nicht so blond produzieren. Das würde nicht gehen. Aber noch eine abschließende Frage.
Ja.
Ich glaube, wir reden uns schon wieder hier in Rage. Aber was war denn dein negatives Erlebnis? Also wir haben auch viel über Positives gesprochen, aber jetzt pack doch mal eine so eine Sache aus, wo du sagst, boah, also das ist mir übel aufgestoßen.
Ja, genau. Ich versuche mich auch kurz zu halten, weil...
Das ist mal gar nicht so leicht.
Das ist gar nicht so leicht, weil wir könnten hier stundenlang quatschen. Ich versuche mich kurz zu halten, aber da gibt es auch wirklich ein ganz, ganz, ganz prägendes Ereignis, was da passiert ist. Und das war wirklich im Finale. Da bin ich vor versammelter Mannschaft von einer Vocal Coach so dermaßen zur Sau gemacht worden vor versammelter Mannschaft, dass ich wirklich gesagt habe, so, ich gehe, das reicht. Ich bin wortlos gegangen, habt ihr mir das angehört, also wie man mich dann anbrüllte und vor versammelter Mannschaft bloßstellte. Ich bin rausgegangen, habe das Studio verlassen und gesagt, das war's. Ich gehe. Finale könnt ihr jetzt ohne mich machen. Das habe ich noch nie irgendwo erzählt.
Als Coach musst du doch deinen Schützling motivieren.
Anna, das war wirklich mit eines der... Danach war ich traumatisiert.
Da kriegt man Gänsehaut.
Boah. Da habe ich auch gedacht, so, ich muss zum Psychologen, weil das war so schlimm. Kurz vor einer Live-Sendung, du stehst im Finale der größten Castingshow in Deutschland und wirst kurz vorher so zur Sau gemacht. Ich dachte, ich habe wirklich gesagt, ich gehe. Ich habe mein ganzes Make-up verloren, ich habe geheult, ich musste neu geschminkt werden. Der Produzent der Sendung kam zu mir in die Kabine, in die Maske, Paulina, wir brauchen dich hier, bitte. Und das, du kannst jetzt nicht gehen.
Aber
ich
wie gesagt, schlimm.
Nee, ihr könnt mich alle mal, meine Eltern
sagen,
Mama,
Gott.
Ich komme jetzt nach Hause. Ich kann das nicht mehr. Das war so schlimm gerade. Es geht nicht. So. Ich habe versucht, kurz zu machen. Will da auch gar nicht mehr drauf eingehen, weil das war echt furchtbar. Das war ganz, ganz schlimm, aber zum Glück überwiegen die vielen, vielen schönen Erlebnisse.
Ja.
Ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Das war mein Startschuss in die Schlagerbranche und blicke da gerne drauf zurück und würde sagen, wir machen jetzt hier
an dieser Stelle auch den DSDS-Haken.
Genau, Haken drauf.
An diese unvergessliche Zeit.
Ja.
Ich bin mir auch sicher, dass viele unserer Zuhörerinnen, Zuseherinnen, Zuseher uns auch tatsächlich aus dieser Zeit kennen, sowohl mit dich Sicherheit. Als auch mich. Und deshalb hatte das auch alles eine große Berechtigung,
hier
in unserem Leben.
Teil unseres Podcasts auch zu sein, gar nicht so blond. Das war uns ganz wichtig, dass das hier
angesprochen wird.
Und ich würde jetzt einfach sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann schaltet unbedingt wieder ein. Folgt uns auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, da findet ihr uns gar nicht so blond. Und wir verabschieden uns und freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge.
Auf jeden Fall. Also auch danke an alle, die wieder dabei waren. Und wir freuen uns schon jetzt auf eine neue Folge. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne schreiben. Es gibt ja auch eine Instagram-Seite. Wir haben aber auch jeder noch eigene Profile, aber gerne auch auf unserer Instagram-Seite. Was interessiert euch? Was für Themen wollt ihr wissen? Es muss gar nicht immer um uns gehen.
Nein.
Überhaupt nicht. Vielleicht sind es auch einfach Themen, die euch gerade bewegen, interessieren. Ja. Wir werden sie auf jeden Fall ansprechen.
Sehr gerne.
Wir spätestens beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.